dass du lebendig bist. Gelesen heute ist der Tag des offenen Denkmals, aber ich danke dir, dass wir hier nicht Denkmalpflege betreiben, sondern dass wir dir, dem lebendigen Gott, begegnen. Und dein Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und so beten wir, dass du jetzt zu uns redest. Halleluja. Amen. Ich möchte gern mit euch aus Matthäus-Evangelium lesen. Matthäus 9, am Ende. Matthäus 9, 35 bis 38. Wenn ihr mögt, schlagt doch mit auf. Matthäus 9, 35 bis 38. Da heißt es, und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Gottes Reich bricht an und es bricht ein in Wort und Tat. Jesus ist unterwegs und er bringt das Reich Gottes voran und aus dieser Situation heraus teilt er sein Herz mit seinen Jüngern damals und mit uns heute. Ein kostbarer Moment. Jesus lässt uns in sein Herz schauen. Und aus seinem Lehren heraus, aus seinem Dienen, aus seinen Begegnungen mit Menschen, fordert er uns heraus zum Gebet. Er spricht mit uns über das Gebet und er tut das nicht als Einsiedler auf einem Berg. Er tut das nicht als geistlicher Leiter, der gerade sein Sabbatjahr hinter sich hat. Ich finde das immer ein bisschen frustrierend, wenn Leute sagen, wie schön das ist, wenn man sich mehrere Stunden am Tag Zeit nimmt mit Gott, aber sie waren gerade in einer Situation, wo sie eben aus dem Alltag raus waren. Ich sage, das ist toll, dass du das hattest, aber jetzt nochmal für den Alltag. Jesus spricht hier als Diener, mitten im Gewühl, sozusagen mit hochgekrempelten Ärmeln. Mittendrin, sagt er, betet. Also wenn, ich sehe ein Bild vor mir, wenn ich an diese Szene hier denke, ein Entwicklungshelfer in einem der zahllosen Flüchtlingslager in Afrika, der ein kleines Kind auf dem Arm hat. Ich habe jetzt noch gelesen aus der Zeitung, jemand von Ärzte ohne Grenzen in Liberia, der Menschen wegschicken muss von der Ebola-Klinik, weil sie überlastet sind. Und der sozusagen in die Kamera ruft, seht ihr, was hier los ist? Wir brauchen Menschen, die bereit sind, hier zu dienen. Also, Jesus spricht hier nicht kontemplativ irgendwo aus von der einsamen Insel, sondern mitten von der Front sozusagen. Er teilt sein Herz mit uns und er teilt seine Sicht mit uns. Wir dürfen mit seinen Augen diese Welt sehen. Was ist los mit dieser Welt? Und dass die erste Motivation, die Jesus hier bringt, ist schlicht die Not, die da ist. Die geistliche Not, die herrscht. Und nochmal, er spricht hier nicht als Richter oben, von oben. Er spricht hier nicht als stiller Beobachter, als Leserbriefschreiber, irgendwie von der Seite, sondern als Diener, der mittendrin steckt. Und so spricht er über die geistliche Armut der Menschen um ihn herum. Und das ist eine erste Sache, die für uns wichtig ist. Die Bitte um Arbeiter ist nicht motiviert durch die Not in der Gemeinde. Wir haben nicht genug Leute zum Kaffee kochen oder so. Sondern die Bitte um Arbeiter ist motiviert durch die Not in der Welt. Und Jesus sieht dabei nicht nur die Welt als Kollektiv sozusagen, als ein Ganzes. Also, es gab den großartigen Missionspionier Hudson Taylor aus England, der in China Schneisen geschlagen hat für das Evangelium. Und er sprach immer von Chinas Millionen, damals war das noch die angemessene Zählweise, um deutlich zu machen, wie groß der Auftrag ist. Millionen von Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber was mich fasziniert bei Jesus, und das war bei Hudson Taylor nicht anders, was mich fasziniert bei Jesus, er sieht nicht nur die Millionen oder Milliarden. Du kannst rechnen, von 7 Milliarden Erdenbürgern sind maximal 2 Milliarden Christen im Sinne von Kirchenmitglieder, also mindestens 5 Milliarden ohne Jesus. Aber er sieht nicht nur diese Riesenmasse, sondern Jesus sieht den einzelnen Menschen in seiner Situation. Ich glaube, Heidi Baker, eine Missionarin in Mosambik, hat dieses Wort geprägt, stop for the one. Ja, also mitten, sie hat einen riesigen Dienst, hat arbeitet mit Kindern, hat Gemeinden gegründet, noch und nöcher. Aber sagt immer wieder, stop for the one. Hab diesen Moment jetzt für diesen einen Menschen. Der ist nicht einfach Nummer 2763 in der Reihe, sondern der ist jetzt dieser Mensch. Und so sieht Jesus einzelne Menschen in ihrer Situation. Er spricht hier nicht als kühler Stratege. Ja, er sagt nicht, wir brauchen hier mehr Human Resources. Wir brauchen mehr Möglichkeiten, sondern hier spricht jemand, dem sich die Eingeweide umdrehen. Es jammerte ihn, hat Luther hier übersetzt. Und das kann man wirklich so übersetzen. Also ihm dreht sich der Magen um, die Eingeweide drehen sich um. Es zerreißt ihn innerlich. So stark ist das hier. Sagt nicht, ich könnte hier noch jemand gebrauchen, der mal helfen kann. Er sagt, was ist hier los? Dieses Wort, es jammerte ihn, es drehen sich ihm die Eingeweide um. Das lesen wir zum Beispiel da, wo der Vater sich erbarmt über den verlorenen Sohn, der zurückkehrt. Oder der Samariter, der sich dem Verletzten zuwendet. Und wir lesen es immer wieder von Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir es lesen von mir und von dir. Die Menschen, die ihm begegnen, sind nicht nur Teil der Statistik. Sie sind nicht Mittel zum Zweck, um seine Größe zu demonstrieren, so als Statisten, sondern er sieht den Blindgeborenen mit seiner körperlichen, mit seiner sozialen, mit seiner geistlichen Ausgrenzung. Er spürt den Schmerz von Maria und Martha, die ihren Bruder verloren haben. Hat ihn das überrascht, dass Lazarus gestorben ist? Nein, überhaupt nicht. Hat er Illusionen darüber, dass vielleicht es doch schöner wäre, wenn keiner mehr sterben muss in dieser Welt? Nein, und trotzdem lesen wir, es gehen ihm die Augen über. Er kann nicht anders als zu weinen. Er erbarmt sich über die Frau, die seit 18 Jahren gebunden und verkrümmt ist. So sieht Jesus jeden Einzelnen. Und während seines Dienstes auf der Erde weiß er, für jeden Kranken, den er heilt, für jeden Einsamen, den er aufrichtet, für jeden Unreinen, den er anrührt, stehen 100 andere, die nicht zu ihm finden. Jesus ist ja nicht flächendeckend durch alle Dörfer gegangen und hat an jedem Haus geklopft, gibt es hier noch Kranke. Er hat keinen weggeschickt, der zu ihm gekommen ist, das ist wohl wahr. Aber er hat nicht das ganze Römische Reich durchzogen. Er wusste, da sind noch viele, 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 die noch nicht berührt sind mit meiner Liebe, mit meiner Kraft. Und die er in seiner Lebzeit nie hätte alle erreichen können. Habt ihr mal überlegt, warum Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge, größere Wunder tun, als ich getan habe. Größere Taten. Jesus war auf einen sehr kleinen Radius beschränkt, zu Fuß. Aber seine Gemeinde hat heute ganz andere Möglichkeiten. Also, Jesus sieht, für jeden, den er anrührt, stehen 100 andere, die er noch nicht erreicht hat, die noch nicht zu ihm gefunden haben. Und wenn ihr mir das erlaubt, dass ich so menschlich von ihm rede, er war Mensch, wenn ich so verletzlich von ihm spreche, er hat sich ganz verletzlich ja gemacht, das bricht ihm das Herz. Und er sagt, wir brauchen hier Leute, die sich senden lassen. Wir brauchen hier Menschen, die diesen Blick gewinnen für die Menschen um sie herum. Und ich frage an dich und auch an mich. Ich kann sehr im Alltagsbetrieb drin sein und bin froh, wenn ich den Tag überlebe manchmal. Haben wir diesen Blick für den Blick von Jesus für die Menschen, denen wir begegnen? Die Rentnerin in deiner Straße, die keine Familie mehr hat. Wir lesen dann manchmal diese gruseligen Geschichten, dass jemand nach 6 Jahren tot in der Wohnung gefunden wurde. Und man fragt sich, was war denn da in der Nachbarschaft los? Oder nicht los? Der Typ bei der Arbeit, der ständig über andere lästert. Die Freunde und Familienangehörigen direkt in deinem Umfeld, die Jesus nicht zu brauchen scheinen. Schön, wenn dir das hilft. Ich komme auch so klar. Oder auch die junge Frau, die hier zum Gottesdienst kommt und immer ganz schnell weghuscht, wenn es vorbei ist, oder der junge Mann, damit, ja, bevor jemand sie ansprechen kann. Haben wir diesen Blick von Jesus für diese Menschen? Jesus sieht sie zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und damit sagt er, die zentralen Probleme sind nicht politisch, sind nicht sozial, sind auch nicht emotional, so wichtig diese Bereiche sind. Ja, Jesus ist erschüttert über die Blindheit, über das Sterben, über die Behinderung, über die Einsamkeit. Er ist erschüttert über die Ausgrenzung von Menschen, die am Rand stehen. Er ist erschüttert über die Traumata von Flüchtlingskindern. Aber er sieht dahinter eine noch größere Not. Eine Heimatlosigkeit. Und wir haben vielleicht manchmal die Tendenz zu denken, das ist doch eine Verharmlosung von diesem handfesten Leid, wenn wir sagen, die geistliche Not ist schlimmer. Denn im Gegenteil, dann erfassen wir erst, wie tief die geistliche Not ist. Versteht ihr? Und diese Not gibt es eben auch bei denen, die äußerlich gut dastehen. Orientierungslosigkeit. Ja, Schafe, habe ich mir sagen lassen, sind ganz gut darin, ihren Kopf durchzusetzen. Also wenn die durch irgendein Loch im Zaun durch wollen oder so, da gibt es kein Zurück. Aber ohne Hirten sind sie tatsächlich verloren. Und Jesus möchte dich, möchte mich in die Schule nehmen, dass wir die Menschen um uns herum so sehen. Und nicht nur die Menschen, die sagen, bitte ganz freundlich sagen, kannst du mir mal bitte helfen? Ich möchte gerne das, was du hast, diese Hoffnung, diese Glänzen in deinen Augen, das will ich auch, oder so wie aus einem schlechten Traktat. Sondern auch die Menschen, die dich ärgern, die Menschen, die dich nerven, die Menschen, die dich mobben bei der Arbeit, die Menschen, die dich einschüchtern, die Menschen, die du lieber von hinten siehst. Ja, bist du bereit, dich von Jesus in die Schule nehmen zu lassen, sie so zu sehen? Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also, da ist eine geistliche Not. Und Jesus sieht diese Not, aber diese Not drückt ihn nicht nieder. Mancher hat sich ganz abgeschottet von dieser Welt, vom Leid in dieser Welt. Nachrichten gucke ich mir schon gar nicht mehr an, weil sie es nicht tragen können. Vielleicht geht es dir auch so. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst die Not dieser Welt nicht tragen. Du musst das Leid dieser Welt nicht tragen, weil Jesus es getragen hat. Jesus hat die Last dieser Welt getragen. Und er zeigt einen anderen Weg. Wie reagiert er, als er diese Not sieht? Er sagt nicht, der Boden ist halt so hart. Er sagt nicht, die Botschaft will ja keiner hören. Er sagt nicht, die Leute sind so gleichgültig. Oder ich habe schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht, da wollte ich mal einem helfen. Der hat mich dann gleich bei den Pharisäern verpfiffen oder so. Johannes 5, könnt ihr nachlesen. Aber das ist nicht seine Reaktion auf diese Not. Und er macht schon gar nicht dicht. Er hätte ja im Himmel beim Vater bleiben können. Nein, Jesus hat eine ganz andere Sicht. Und das ist die andere Motivation neben der Not, die wir brauchen. Das ist die Motivation der großen Ernte. Er sagt, die Not ist groß, aber die Ernte ist auch groß. In Johannes 4 sagt er es so: Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Und das ist eine direkte Folgerung aus der geistlichen Not um ihn herum. Hier ist ein großes Erntefeld. Steht ihr, das ist eine Frage, mit welchen Augen du siehst. Ob das Augen der Verzweiflung sind, wenn ich das so sagen darf, oder Augen des Glaubens. Du kannst die Not dieser Welt angucken und sagen, es ist ja alles ein Chaos, es ist ja ein Elend. Wie soll das nochmal heile werden? Oder du kannst die gleiche Szene sehen und sagen, wenn es jemals eine Zeit gab, wo diese Welt einen Retter braucht, einen Heiland braucht, dann ist es jetzt. Wir hatten schon immer gebraucht, klar, aber das ist die Antwort auf diese Not. Menschlich habe ich keine Hoffnung für den Irak oder für Syrien. Oder für, ja, fill in the blank, ja. Such dir was aus. Menschlich, politisch, welche Politiker denn? Aber es gibt einen Heiland für diese Welt. Es gibt einen Retter, der sich spezialisiert hat auf aussichtslose Situationen. Und als die Völkerwanderung Europa verwüstet hat und als die Nazis die Welt in Schutt und Asche gelegt haben und immer wieder hat Jesus seine Leute geschickt und hat neu angefangen und hat neu gepflanzt und hat neu geerntet. Hier ist ein großes Erntefeld. Und ich nehme dieses Wort für unsere Zeit. Ja, man kann ja fragen, vielleicht war das ein prophetisches Wort nur für die 12 Dörfer da in Galiläa und das gilt uns gar nicht. Ich glaube, wir dürfen das auf uns übertragen. Gott spricht das Gleiche dem Paulus zu, als er in Korinth ist. Habt ihr das gelesen? In Apostelgeschichte 18. Da hat er nicht gerade den ermutigsten Missionseinsatz seiner Karriere hinter sich. Und dann spricht der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Ja, auch wenn sie nicht hören wollen erstmal. Rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in der Stadt. Wisst ihr, was das Faszinierende ist mit diesem großen Volk? Die wissen das noch gar nicht. Er sagt ja nicht, da gibt es noch 3 Baptistengemeinden, die du noch nicht gesehen hast. Geh da mal hin, die sind viel netter. Er sagt, diese Menschen da, die dich verfolgen, die nichts von dir hören wollen, da habe ich ein großes Volk. Ruf du sie heraus. Hier habe ich was vor. Verstehst du? Das ist diese Glaubensperspektive. Die können wir uns nicht einreden. Aber die kann Gott uns schenken durch den Heiligen Geist. Sagen, wow, was für ein Potenzial ist hier. Paulus hat ja gesagt, er ist immer dahin gegangen, wo es noch nichts gab. Er wollte sich diese Ehre nicht nehmen lassen. Er wollte nicht auf fremdes Fundament bauen. Also wenn er in eine Stadt kam, wo geistlich überhaupt nichts los war, sagte er, super, hier kann ich mal richtig loslegen. Ja, das ist eine Glaubensperspektive. Also, ich glaube, dass Jesus das sagt über Marburg. Ich sage das nochmal, ich glaube, dass das Jesus das sagt über Marburg, die Ernte ist groß. Ich glaube, dass das Jesus das sagt über deiner Nachbarschaft, die Ernte ist groß. Ich glaube, dass das Jesus das sagt über deiner, wenn du nicht aus Marburg bist, über deiner Stadt, über deinem Dorf, über deiner Nachbarschaft, deiner Gemeinschaft, wo du bist, über deiner Schule, über deiner Firma, die Ernte ist groß. Rechnest du mit einer großen Ernte? Wir haben uns so dran gewöhnt, ja, dass wir vielleicht gerade so irgendwie den Pegel halten als Christen. Wenn wir nicht ganz verschwinden, dann ist ja schon gut. Aber Jesus will so viel mehr tun. Und es ist gut zu wissen, wo wir stehen. Viele von euch kennen denn Karl Böttner, der lange Jahre hier Allianzvorsitzender war, uns sehr verbunden ist als Gemeinde. Und der hat mal Gottesdienstbesucherzahlen in Marburg zusammengetragen, aus den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften und Gemeinden. Ganz spannend, gar nicht so einfach, das alles zu sammeln. Heißt nicht, dass jeder, der in Gottesdienst geht, wiedergeborener Christ ist. Oder ja, andersrum gibt es dann manche Christen, die in keinem Gottesdienst auftauchen, sondern sich im Internet Dinge reinziehen oder so. Aber ist eine Hausnummer, ja? Wie viele Leute tauchen sonntags hier in Gottesdiensten auf in unserer Stadt? Fand ich hochinteressant. Auf Platz 1 die katholischen Gottesdienstbesucher, 1755 nach dieser Zählung, jeden Sonntag. 1645 aus dem Bereich der Evangelischen Allianz, was also Freikirchen sind, Gemeinschaften, Christustreff. Und 1500 aus den Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche. Also, das sind knapp 5000 Leute, die jeden Sonntag hier Gottesdienste besuchen im Schnitt. Marburg gilt als frommes Pflaster. 5000 Leute sind 7% von 72.000 Marburgern. Das ist besser als andere Ecken in Deutschland. Aber da geht noch was, würde ich sagen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wie man so sagt. Da bleiben 67.000 Menschen übrig, mit anderen Worten, die nirgends auftauchen. Und dann gründet jemand eine Gemeinde und dann sagen sie, ach, es gibt doch schon ABC. Ja, wenn wir uns als Gemeinden dann die Leute immer nur hin und her schieben, und es gibt Gründe, auch eine Gemeinde zu wechseln und so, das haben manche ja durch, dann brauchen wir keine Gemeinden mehr. Das sind 10 oder 12 oder 15, da kann man immer im Kreis laufen. Aber haben wir eine Vision für diese 67.000? Haben wir eine Vision für die große Ernte? Haben wir eine Vision für das, was Gott tun kann? Nur ein Beispiel, ich könnte euch viele mehr nennen. USA vor 150 Jahren, 1857, war kein besonders frommes Land. Das ist ja auch irgendwie erst entstanden. 1857, 58 gab es eine Erweckung in den USA, an der Ostküste vor allem. Und wisst ihr, wo die begann? Wall Street, New York City, unter Geschäftsleuten. Es gab eine Finanzkrise, soll ja manchmal vorkommen. Als Reaktion haben sich Geschäftsleute, die schon Christen waren, in der Mittagspause zum Beten getroffen. Ganz unspektakulär. Also wenn du deinen kleinen Gebetskreis bei der Arbeit hast, denk nicht zu klein davon. Und wenn du noch keinen hast, fang einen an. Ja, Gott kann das gebrauchen. Da waren ein paar Leutchen, die haben sich getroffen. Und dann kamen andere dazu. Und dann kamen andere dazu. Und dann ging das in andere Städte. Also das ging, Oktober 57 war diese Krise. März 58, 6000 Menschen haben sich in New York zu täglichen Gebetstreffen getroffen. Und dann noch in anderen Städten. Und das Ergebnis nach ein, zwei Jahren dieser Erweckung war, dass 1 Million Kirchenmitglieder in den USA, die also schon zur Kirche gehörten, in ihrem Glauben erweckt, erneuert worden sind. Da haben Geschäftsleute angefangen, das haben die auch gezählt. Wisst ihr? Und 1 Million Menschen sind neu in die Kirchen, in die Gemeinden eingetreten. In ein, zwei Jahren. Gesamtbevölkerung der USA war damals 30 Millionen. 1 Million neu in ein, zwei Jahren. Und nochmal, ich reite hier nicht nur Statistiken, sondern das sind 1 Million einzelne Menschen mit Familien, mit Schicksalen, mit Geschichten. Wenn ich das umrechne, hätten wir 2400 neue Christen in Marburg oder 2,7 Millionen bundesweit. Das wäre doch mal was. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Die Frage ist, was trauen wir ihm zu? Was trauen wir ihm zu? Wenn ich da rausgucke, wenn ich mir die Leute angucke, denke ich, ach du liebe Zeit. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann denke ich erst recht, ach du liebe Zeit. Wenn ich euch angucke, na, dann bin ich schon ein bisschen ermutigt. Aber nein, aber wenn wir auf Jesus schauen, auf Jesus hören, was er sagt, sagen wir, da geht noch was. Da ist Luft nach oben. Und deshalb die Einladung ins Gebet. Arbeiter für die Ernte. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, sagt Jesus. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also entscheidend dabei, Gott ist der Herr der Ernte. Das heißt, die Ernte ist in seiner Hand. Das heißt, die Ernte ist unter seiner Kontrolle. Man würde von den Bauern, selbst mit heutigen Möglichkeiten, nicht sagen, dass der Bauer der Herr der Ernte ist, oder? Er ist abhängig von der Ernte und er versteht hoffentlich sein Handwerk. Aber Gott ist der Herr der Ernte. Er hat die Kontrolle. Und er will auch eine große Ernte. Wenn Jesus sagt, bittet den Herrn, das heißt nicht, naja, mal gucken, ob er einen guten Tag hat, ob er das denn möchte. Er will uns beteiligen. Und deshalb, weil er dich dabei haben will, deshalb tut er es nicht einfach. Deshalb ruft er uns zum Gebet. Also Gott ist souverän. Er handelt nach seinem Plan. Und sein Plan beinhaltet, dass du betest, damit es geschieht. Und das heißt, wenn wir nicht beten, geschieht es nicht. Ich habe eine Zeit lang war so klar ausgerichtet darauf, dass Gott ja allmächtig ist und souverän, dass ich diesen Part unterbelichtet habe. Ich dachte, naja, Gott sucht sich dann irgendwen anders oder so. Er sagt, ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und die anderen haben unter Umständen nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist eine Verantwortung. Also, wir kennen das, dass wir um Mitarbeiter beten. Hier im Dienst, in der Gemeinde, in unseren Bereichen. Was Jesus uns lehrt, ist, darüber hinauszuschauen, diese Perspektive fürs Reich Gottes zu haben. Also nochmal, es geht nicht nur darum, dass der Laden läuft. Oder dass nicht alle immer so oft drankommen oder so. Dass wir ein paar mehr Leute haben. Dass du auch mal einen Sonntag frei hast in deinem Dienst. Das ist ja legitim. Und wir wollen die Dienste gerne so aufbauen, dass niemand sich kaputt macht da drin. Aber es geht ja weit darüber hinaus. Bittet den Herrn der Ernte, damit das Reich sich ausbreitet, damit Menschen dazukommen, damit Menschen ihn kennenlernen, damit mehr Menschen verkündigen, heilen, befreien, damit mehr Menschen hören, geheilt, befreit werden. Ja? So, wie können wir konkret beten? Natürlich können wir beten für die Verstärkung von bestehenden Diensten, dass sie zur Ernte beitragen können, dass durch sie das Reich Gottes wächst. Ich habe das eben so gegeneinander gestellt, hier unser Betrieb und dann da draußen das Reich Gottes. Das funktioniert natürlich eigentlich nicht, das zu trennen. Denn das, was wir tun als Gemeinde, das soll ja Reich Gottes voranbringen. Danach sollen wir es messen, wenn wir feststellen, wir tun irgendwas mit großem Personalaufwand, was eigentlich uns nur beschäftigt, aber keinen geistlichen Ertrag bringt. Dann sollten wir es lassen. Es ist gut, immer wieder Dinge auch auf den Prüfstand zu stellen. So, wenn wir diesen Dienst nicht schon hätten, würden wir ihn heute anfangen oder nicht? Und wenn nicht, kann man überlegen. Also, es gibt Dienste, die sind mehr sozusagen im Hintergrund, es gibt Dienste, die sind mehr an der Front und die gehören zusammen. Und das ist ja der Leib, der zusammenarbeitet. Und da wissen wir, da sind bestimmte Dienste abgedeckt, dann haben andere Kapazität, an Rudolfsplatz rauszugehen oder anderen Bereichen. Oder manche sagen, ich kann nicht so viel in der Gemeinde hier drin machen, weil mein Dienst ganz stark in meinem Beruf ist. Und da bin ich bewusst als Missionar. Kann da vielleicht nicht predigen, aber ich bin da für Jesus. Und da ergänzen wir uns. Und da sagen wir nicht, du musst deinen Job kürzen, am besten die Stunden wieder reduzieren bei der Schule und damit du hier mehr Kinderstunde machen kannst oder so. Sondern ja, wie wir es gemacht haben, wir wollen dich segnen, wir wollen dich senden. Versteht ihr? Also es geht Hand in Hand. Und wir beten in allen Bereichen um Arbeiter, damit andere wieder freigesetzt werden können. Und wenn du dich fragst, ja, welche Dienste sind das überhaupt? Hier, was man hier vorne sieht, das ist dann relativ klar. Aber was gibt's noch? Kannst mich gerne ansprechen. Wir haben einiges zu tun hier. Und wir wollen noch mehr tun. Für Jesus und für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und deshalb, neben dem Gebet um Verstärkung, lass uns beten um Kreativität, um neue Wege, um neue Ideen, um neue Initiativen. Eine Mentalität des Reiches Gottes sagt, Halleluja, das ist noch ein Weg, um Menschen zu erreichen. Und sagt nicht, oh, jetzt die Mitarbeiter, die dahin gehen, die kommen nicht mehr in mein Team. Ja, das wäre so ein Konkurrenzding. Oh nein, jetzt machen die noch einen Chor auf und jetzt habe ich nicht mehr genug Leute für mein Lobpreisteam. Nein, wir wollen weise sein und uns nicht verzetteln, das ist richtig. Aber ich freue mich über neue Initiativen von Erntearbeitern. Jetzt hat sich vor einer Weile hier eine Gruppe gebildet, die eine Frauenarbeit aufbaut. Jetzt ein erstes Frühstückstreffen oder Brunch gemacht hat, mitten in den Ferien. Die Mitarbeiter waren kurz vorher alle im Urlaub und jetzt kann ich es ja sagen. Ich dachte, na, bin mal gespannt, wie das dann wird, dann so mitten in der Sommerpause. Und aus dem Stand waren da, wie viel, 26 Frauen? 20? Und viele von denen ohne Kontakt vorher zur Gemeinde. Und waren begeistert. Und sagten, wann gibt's das wieder? Oder, ich träume seit Jahren von einem Royal Rangers Stamm hier in der Gemeinde. Ja, kennt ihr das? Das sind christliche Pfadfinder. Und ich höre immer wieder, eine der missionarischsten Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, die wir haben. und sagen, oh, jetzt freuen wir uns, wenn der Kindergottesdienst gerade stabil läuft und jetzt nochmal da wieder Mitarbeiter. Ja, wir wollen, dass Reich Gottes sich ausbreitet. So, und, also für neue Impulse, und wir beten auch um Arbeiter, die, deren Dienst auch im Geben besteht. Natürlich, damit wir auch Dinge bezahlen können. Das, was wir schon haben und das, was wir noch tun wollen. Ausrüstung für die Erntearbeiter. So und so ähnlich können wir beten, wir können es da leiten lassen. Und dann ist noch die Frage, wo kommen denn dann die Arbeiter her? Kurze Antwort, das ist Gottes Problem. Ja, ist auch gut so. Da muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Aber es gibt auch ein paar Hinweise. Eine Möglichkeit ist, die Arbeiter kommen aus der Ernte, aus der Welt sozusagen. Hier in dem Kapitel 9 in Matthäus, wo wir sind, hat Jesus gerade den Matthäus oder Levi vom Zollhäuschen wegberufen als sein Nachfolger. Gesagt, folge mir nach. Und er beruft ihn sofort, Erntearbeiter zu sein. Kurz danach schmeißt der Matthäus eine Party und lädt seine Freunde ein und sie lernen Jesus kennen. Und ein Kapitel später ist er schon einer von den 12 Aposteln. Und die, die noch nicht so lange mit Jesus gehen, sind häufig die besten Zeugen. Die kennen auch überhaupt noch Nichtchristen. Das ist ja manchmal, wenn man lange genug im christlichen Kosmos ist, dann hat man da die Kontakte. Entweder Leute haben sich bekehrt oder die Leute sind geflohen oder so. Also, wenn du in den letzten 2-3 Jahren vielleicht erst zum Glauben gekommen bist, dann wäre das mal eine Frage auch konkret. Bist du schon in der Ernte dabei? Ja, glaub nicht, wenn Leute dir sagen, ach, du musst erst mal ganz viel lernen und in 10 Jahren können wir mal drüber reden. Nein. Jesus ruft. Und dann kommen Arbeiter auch aus der Etappe, nenne ich es mal. Also Christen, die bisher noch nicht in der Ernte waren, die bisher mehr zugeguckt haben. Die sich bisher noch nicht haben effektiv einpflanzen lassen, die keine Frucht gebracht haben, um das Bild mal ein bisschen zu drehen. Und das sind da verkümmern Gaben, wenn wir sie nicht einsetzen. Und ich wünsche mir, dass hier ein Ort zum Aufblühen ist, wo du dich auch vielleicht da, wo du einen auf den Deckel gekriegt hast, wo du mal Gaben eingesetzt hast, dass du dich neu entfalten kannst. Und die Arbeiter kommen aus dem Lazarett. Also, da sind, wo Leute außer Gefecht waren, weil schon länger Christen sind, aber nur mit sich beschäftigt waren und durch Gottes heilende Kraft wiederhergestellt werden, Schritt für Schritt. Und du musst nicht erst ganz wiederhergestellt und ganz heil sein, bevor Gott dich gebrauchen kann, Gott sei Dank. Das könnten wir alle sofort nach Hause gehen. Aber es ist eine Zeit manchmal für Heilung und es ist dann eine Zeit auch wieder für einen neuen Einsatz. Und der Olaf Neumann, der hier die Gemeinde gegründet hat, unser früherer Pastor aus Wetzlar, hat immer gesagt, Gemeinde ist Lazarett, wo Menschen heil werden können, und Gemeinde ist Trainingslager, wo sie dann auch wieder zugerüstet werden für den Dienst. Und ein letztes, und das verrate ich euch mal, findet ihr schon raus, wenn ihr 2 Verse weiterlest, die Arbeiter kommen auch von den Betern. Also von denen, die gerade um Arbeiter noch gebetet haben. Also ich habe bis 9,38 gelesen und 10,1 lesen wir, nächster Vers. Und er rief seine 12 Jünger zu sich, mit denen er gerade gesprochen hatte, gesagt hatte, betet für Arbeiter. Und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also, Jesus schenkt dir ein Herz für Menschen um dich herum. Hier in der Stadt oder in einer anderen Stadt oder im Gazastreifen oder in Nigeria oder wo auch immer. Und er ruft dich, für diese Menschen zu beten. Er ruft dich zu beten, dass Gott Arbeiter dorthin sendet. Und es könnte passieren, dass du irgendwann vor der Frage stehst, was ist eigentlich mit dir? Was ist eigentlich mit dir? Warum gehst du eigentlich nicht? Also, das habe ich euch vorher verraten, nicht, dass ihr sagt, ja, euch hinterher beschwert. Aber die Frage ist, was ist mit dir? Und Jesaja berichtet in Jesaja 6, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr, sende mich. Herr, wir danken dir, dass du uns beten lehrst. Wir danken dir, dass du uns lehrst, die Menschen um uns herum mit deinen Augen zu sehen, mit deinem herzlichen Erbarmen. Und wir danken dir auch, dass du uns diese Sicht schenken willst, dass da eine große Ernte ist. Dass nicht einfach alles nur immer schlimmer wird, sondern dass du Großes tun willst. In unserer Stadt, in dieser Welt. Und Herr, wir beten, dass du unsere Herzen formst. Beten, dass du uns beten lehrst. dass wir anhalten, dass wir nicht uns daran gewöhnen, dass halt wenige da sind, die die Ernte einbringen, sondern dass wir dich bestürmen. Und ich bete auch für uns, dass wir bereit sind, wenn du uns rufst in deinen Dienst, ob das innerhalb der Gemeinde ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in einem fernen Land ist. Herr, mach uns bereit zu gehen, wenn du uns rufst. Danke, dass du gut bist. Halleluja. Danke, dass die Ernte groß ist. Ich freue mich darauf. Amen.